Heute im Dialog Michael Kruns mit Harald Lesch.
Sie sind 1960 in Gießen geboren und haben dort auch Abitur gemacht, haben dann begonnen zu studieren in Gießen, Physik, sind gewechselt nach Bonn, haben promoviert, habilitiert und sind jetzt Professor in München an der Ludwig-Maximilians-Universität, Professor Harald Lesch. Schön, dass Sie bei uns sind.
Aber ihr, grüß Gott.
Herr Lesch, wir stehen hier ja an einem Kern oder besser gesagt an den Schützungsmauern des Kerns eines Kernkraftwerkes. Das sind meterdicke Mauern.
Da wird es einem ganz anders übrigens, wenn man da drin steht. Also man hat das Gefühl, da dieses blaue Licht, was da hinter einem wabert, dieser Brennstab, das ist schon, man merkt automatisch, Mensch, da hinten, da ist was. Also die Blau, das Blau und diese dicken Wände hier. Das kam mir ganz komisch vor, als ich da eben stand.
Und trotzdem hat das nicht gereicht in Fukushima. Wir haben ja eine heftige Diskussion um die Risiken von Kernenergie. Ja. Und zwar nicht nur von Kernenergie, sondern überhaupt von Technologie.
Klar.
Was dürfen wir uns eigentlich leisten an Gefahren, um unseren Lebensstandard zu halten?
Ja, das muss man die Bevölkerung jedes Mal fragen. Man müsste eigentlich jedes Mal, wenn so eine Technologie eingeführt werden soll, fragen, Herrschaften, wie viel Risiko seid ihr bereit, auf euch zu nehmen? Das heißt aber mit anderen Worten, wir müssen wissen, von welchen Risiken müssen wir denn überhaupt ausgehen? Also was steckt dahinter? Und da muss man leider sagen, dass namentlich die Kerntechnik, also die Kerntechnologie, doch über viele Jahre ja eher den Eindruck gemacht hat, wir haben das alles im Griff. Praktisch jeder Betreiber behauptet von sich, er hätte das sicherste Kernkraftwerk der Welt. Jeder. Das allersicherste sogar, weil ist jetzt auch wieder zu hören in Deauville. Gestern Abend war es wieder zu sehen, aha, die bis auf Deutschland, sagen alle, die haben die sichersten Kraftwerke, würden die auch gerne wieder verkaufen. Man sieht also schon, was tatsächlich dahinter steckt. Das heißt, wenn eine Gesellschaft wenn darüber nicht informiert werden kann, beziehungsweise auch nicht darüber abstimmen kann, wollen wir das so, ja, dann wird es natürlich ganz schwierig. Und bei der Kernkraft ist es so, wir haben in Deutschland durch Fukushima ausgelöst, jetzt ja praktisch fast eine Einheit von Politik und Bevölkerung. Es war ja schon vorher eine ziemlich starke Anti-AKW-Bewegung da. Dann gab es diese Geschichte mit der Laufzeitverlängerung zwischendurch. Aber dann, ausgelöst durch Fukushima, haben wir jetzt in Deutschland tatsächlich sowas wie eine Kohärenz zwischen Bevölkerung und Politik. Das ist ja ganz selten normalerweise. Normalerweise ist es ja eher so, dass entweder der eine oder der andere, also doch dann doch eine Gegenmeinung. Aber jetzt haben wir so eine wirkliche Bewegung. Und dann könnte man jetzt natürlich sagen, gut, wenn wir jetzt wollen, dass wir unsere Energie nicht mehr nur aus solchen Reaktoren bekommen, sondern auch von anderen, von Erneuerbaren, dann müssen wir natürlich darüber reden, was für Risiken hängen damit zusammen, welche Probleme tauchen dabei auf.
Ja, und vor allen Dingen, wie weit sind wir denn bereit, Risiken zu akzeptieren? Also wir haben hier zum Beispiel ein Modell eines Kernkraftwerks. Mhm. Diese Kernkraftwerke, ja, die laufen in Deutschland aus.
Ja.
Ob das 2022 ist oder später, ist jetzt nicht das Entscheidende, weil sie überall in der Welt weiterlaufen werden. Es sind 400 geplant.
Ja.
Die Frage ist, wie viel sind wir bereit an Technologierisiko denn eigentlich zu akzeptieren für die Energieerzeugung?
Mit wir meinen Sie uns Deutsche oder meinen Sie
die Menschheit überhaupt?
über die Menschheit überhaupt kann man nur sagen, die meisten Menschen machen sich überhaupt keine Gedanken über die Risiken von Technologie, solange alles gut funktioniert. Wenn dann mal es zu einem Unfall kommt und auf einmal klar wird, Mensch, hinter diesen Techniken, und das sind ja nicht nur die elektrischen, sondern auch die chemische Industrie, was auch immer, dann wird auf einmal klar, Menschenskinder, bei all diesen Wirkungen, die wir da erzeugt haben, da stecken auch Risiken, also risikobehaftete Wirkungen dahinter. Und niemand will eigentlich ein Risiko haben. Am besten wäre, und das glaube, das gilt für alle Gesellschaften, man möchte sich baden, ohne nass zu werden. Also man möchte möglichst billige Energie haben und die möge bitteschön so produziert werden, dass sie überhaupt kein Risiko hat. Ein wunderbares Beispiel dafür ist eher die Erneuerbaren. Also diese Technologie hier, man muss sich das mal klar machen. Wenn ich das mal ganz kurz, ich kann mal kurz den Physiker rauslachen.
Gut. Bitte.
Was passiert in einem Kernkraftwerk? In einem Kernkraftwerk werden Atomkerne gespalten. Die sind extrem klein. Also die sind so klein, wenn man sich das mal klar macht, ein Gramm von uns besteht aus einer Million Trillionen Teilchen. Die sind also extrem klein. Was machen wir in Atomkraftwerken? Wir spalten die Atomkerne. Die Atomkerne ihrerseits sind aber noch kleiner als die Atome. Wenn ein Atom so groß wäre wie ein Bundesliga-Stadion, wäre ein Atomkern so groß wie ein Reiskorn im Mittelpunkt des Anstoßkreises. Und jetzt kommt's. Damit also dieser winzige Kern zusammenhält, der im Wesentlichen aus positiven Ladungen besteht, gibt es zwar auch noch neutrale Teilchen, aber positive Ladungen, werden die Phoenix-Zuschauer natürlich wissen, gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Mhm. Wieso hält es dann den Kern zusammen? Es gibt eine Kraft, die ist stärker als die elektromagnetische und die
die setzen wir frei durch die Spaltung von Atomkernen. Jetzt kommt's. Was machen wir damit?
Wir machen Wasser heiß.
Wasser machen wir heiß, sonst nichts. Das heißt, es ist ein extrem komplizierter Vorgang, um letztlich etwas zu tun, was man auf ganz andere Art und Weise auch noch tun könnte.
Dann wollen wir uns mal angucken, wie man das auch tun könnte, nämlich zum Beispiel bei der Solarenergie.
Ja.
Ist das eine der Optionen für die Energieerzeugung der Zukunft?
Unbedingt. Also mal nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, dass sie hat so gut wie kein Risiko im Vergleich zur Kernkraft. Man hat es hier mit dem Spiegel zu tun. Das ist ein einfaches Verfahren. Kennen wir alle aus der Schule, wie man Licht fokussiert. In dem Fall macht man es im Allgemeinen durch eine Lupe. Und wenn dann dieses fokussierte Licht auf Papier fällt, dann brennt es. Hier macht man was etwas Cleveres. Man sammelt das Licht der Sonne. Fokussiert es auf eine Röhre, bei den großen Kraftwerken wird das sicherlich in Zukunft so sein, man fokussiert es auf eine Röhre, in der Röhre ist Öl, das ist dann 500-600 Grad heiß, bringt dieses heiße Öl zu einem Wärmetauscher und macht dann genau das Gleiche, was man vorher im Kernkraftwerk gemacht hat, indem man an die Atomkerne rangegangen ist, man macht Wasser heiß.
Also, das heißt, um es ganz einfach zu zeigen, dieser Kochtopf wird im Grunde genommen erhitzt, könnte in der Sahara, in warmen Ländern mit großer Sonneneinstrahlung erhitzt werden und könnte quasi einen Ofen ersetzen.
Na, selbstverständlich. Also wenn man es schafft, vor allen Dingen die Spiegelqualität zu erhalten, weil das ist natürlich ein Problem in der Wüste, wenn die Spiegel blind würden, zum Beispiel durch einen Sandsturm oder sowas, dann hat man weniger Reflexionsvermögen. Aber selbst dann wird die Hitze in der Sahara immer noch ausreichen, einen solchen Spiegel so zu betreiben, dass da drin die Suppe kocht oder das Fleisch gekocht wird. Also die Kraft ist da. Deswegen wundert man sich ja im Nachhinein auch so, weshalb wir uns bei vielen dieser Energiefreisetzungsmechanismen auf so unglaublich komplizierte Art und Weisen gestürzt haben, um das technisch umzusetzen. Wenn man sich das überlegt, gerade hier bei der Solarthermie, ist eine der einfachsten Varianten, die man überhaupt realisieren kann. Man nehme das Sonnenlicht, sammle es, macht damit etwas heiß und das ist es. Das heißt, das große Problem, wie hier bei so einer großen Anlage, wird dann eher sein, wohin mit all dem Strom, also wohin mit all der elektrischen Energie, die man nicht verbraucht. Das heißt, und genau da sieht man natürlich schon das Problem, wir werden zwar eine relativ risikofreie Energiefreisetzung haben, das ist überhaupt kein Problem, wenn so ein Spiegel umkippt, aber es wird keine großen Schäden verursachen, wie das überhaupt bei Erneuerbaren ja so ist, dass man sagen muss, Mensch, die sind wirklich sehr risikofrei. Aber hier hat man dann das Problem, Menschenskinder, da wird so viel Energie freigesetzt, wohin damit? Also erstens die Speicherung und zweitens, wie kriegt man die Energie aus den Gebieten der Welt, wo die Sonne schön scheint, dahin, wo die Energie gebraucht und verbraucht wird.
Aber es gibt ein ganz großes Projekt, das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie dieses.
Ja.
Das ist dieses Desertec-Projekt in Nordafrika.
Ja.
Das wird ein bisschen jetzt natürlich durch die politischen Umwälzungen behindert, sage ich mal. Da geht es um Solarthermie und da geht es um noch mehr als nur um Energieerzeugung.
Oh ja.
Da will man auch den Ländern etwas zur Verfügung stellen von der Energie, die dort erzeugt wird.
Also für uns Europäer sieht es auf den ersten Blick so aus, als wollte man einen Teil der Wüste tapezieren mit Solarthermieanlagen, um den Strom für Europa zu transportieren. In der Tat ist es aber eigentlich was viel Größeres. Es ist eine friedensstiftende Maßnahme, wenn es gelingt, dass tatsächlich in den Ländern an der Mittelmeerküste ja damit auch Wohlstand generiert werden kann, also durch die Lieferung von Energie nach Europa, durch die Verwendung der Energie vor Ort, durch die Speicherung. Die könnten die Energie in den Ländern auch nehmen, um Wasser zu entsalzen. Ganz wichtiges Thema in Zukunft. Woher kommt das? Kommt vernünftiges Trinkwasser? Das heißt, es werden nicht nur große Solarthermieanlagen geben, sondern es soll dann ja auch eine Kopplung geben mit großen Windkraftanlagen. Und das alles zusammen soll mit dazu führen, dass man sowas hat wie ein lokales Netzwerk. Und dann sieht man natürlich schon, ein Netzwerk ist gekennzeichnet durch die Leitungen, wo die einzelnen Punkte miteinander verknüpft sind. Ich glaube, was man vielleicht mal überlegen müsste, wenn es jetzt in absehbarer Zeit tatsächlich in Afrika noch aus welchen Gründen auch immer in Anführungsstrichen zu unsicher für die Investoren ist, dass man eine große Anlage in Europa, zum Beispiel in Spanien, realisiert. In Spanien sind schon zwei große Solarthermiekraftwerke. Vielleicht wäre die Iberische Halbinsel auch von der Sonnendurchflutung der richtige Platz, um zu zeigen, es geht. Und dann wäre man möglicherweise auch eher in der Lage zu sagen, okay, jetzt werden wir richtig investieren in Marokko, in Algerien, in Tunesien und so weiter.
Das heißt, wir haben jetzt eine Energieerzeugung und eine Abschöpfung von Energie, die nicht mehr Kolonisation ist wie früher, sondern die auch den Ländern, in denen wir den Strom dann ja erzeugen können, im Grunde genommen auch hilft.
Klar, natürlich. Also wir werden nicht mehr wieder so auftreten können, wie das früher der Fall war, so als die großen Eroberer. Im Gegenteil, was wir brauchen heutzutage, ist interkulturelle Kommunikation. Man muss tatsächlich, wenn man zum Beispiel auch nur über den Erwerb der Büste spreche, wo können wir denn unsere Anlagen hinstellen, dann muss man mit den Leuten vor Ort auch tatsächlich so verhandeln können, dass die sich nicht vom Kopf gestoßen fühlen, sondern im Gegenteil, wir müssen lernen, gerade wir Europäer müssen lernen, dass wir wirklich in Zukunft mit allen unseren Nachbarn in friedlicher Koexistenz leben müssen, denn nur so werden wir diese Probleme bewältigen. Das heißt aber auch, die Wertschöpfung, die ja durch solche großen Anlagen lokal entsteht, die muss da bleiben und auf die Art und Weise könnten die Länder ja auch tatsächlich Wohlstand, wie es so schön heißt, generieren. Also insofern ist der ganz große Sprung, ist nicht nur die Energiewende, sondern ist eine Wende hin dazu, dass man aufhört, dass Nationalstaaten irgendwie miteinander konkurrieren, sondern kooperieren. Das ist natürlich das ist immer was ganz Neues. Dass man wirklich mal anfängt zu sagen, wir können diese Probleme nicht mehr lösen dadurch, dass wir jetzt also gegeneinander aufeinander losgehen, sondern wir werden uns irgendwie zusammenraufen müssen. Auch im Sand der Wüste Sahara. Es wird aber nicht anders gehen.
Aber ist das, was wir hier sehen, ist das, was Solarthermie, Windkraft, Wasserkraft anbetrifft, für einen Physiker, der sozusagen an der Hochtechnologie interessiert ist, nicht fast schon zu wenig Herausforderungen?
Also ich bin zunächst einmal daran interessiert, dass Dinge einfach sind. Wenn sie einfach sind, dann kann man sie gut verstehen und dann kann man sie auch gut kommunizieren. Zum Beispiel den Inhalt von wirklichen Hochtechnologieeinrichtungen, und zwar ganz egal, ob es nun ein Kernkraftwerk ist, welcher Art auch immer, das wirklich jemandem genau zu erklären, da muss ich zunächst mal beginnen, wie ich das vorhin versucht habe, zu erklären, von welcher Kraft ist denn da eigentlich die Rede, Kernkraft? Wir kennen alle die Zugkraft, wir kennen die Bewegungsenergie, wir kennen die Energie der Lage, aber bitte, was ist das für eine Energie, die wir da freisetzen, wenn wir Atomkerne spalten? Und deswegen ist Anschaulichkeit und Einfachheit ist für die Lösung unserer Energieprobleme viel wichtiger als die technologischen Ansprüche von Physikern oder anderen Naturwissenschaftlern. Hier geht es darum, einer großen Menge von Leuten zu erklären, woher kommt unsere elektrische Energie der Zukunft? Weil elektrische Energie, das muss man ja mal sagen, ist die perfekte Energie. Das ist praktisch Premium-Qualität. Damit kann man alles machen, während man mit Wärmeenergie so gut wie gar nichts anfangen kann. Elektrische Energie ist das A und O. Wenn wir die haben, dann können wir alles regeln. Und wenn wir die so einfach erzeugen können, wie es nur irgendwie geht, dann ist es umso besser.
Herr Lesch, jetzt gibt es einen neuen Zauberbegriff. Wir haben eben über Kerntechnologie gesprochen. Auch das war damals ein Zauberbegriff. Man hat sich die Energiezukunft damit vorgestellt. Ja. Nanotechnologie,
das ist jetzt
so ein ganz neuer Begriff.
Ja.
Nanotechnologie ist vor allen Dingen auch ein Begriff für das Marketing geworden. Mhm. Produkte werden verkauft, die haben Nanoteilchen drin. Was ist denn das eigentlich, Nanotechnologie?
Naja, Nano ist ein Milliardstel Meter. Das ist ein Milliardstel, das ist Nano. Also es ist was sehr Kleines, es ist also deutlich kleiner als ein Millimeter, nämlich eine Million mal kleiner als ein Millimeter. Und da wird jetzt das ganz große Versprechen daraus gemacht. Genau wie Sie eben gesagt haben, die Kerntechnik, das war das große Versprechen der 50er Jahre, dass Sie gesagt haben, damit werden wir für alle Zeiten und so weiter, ist jetzt die Nanotechnik wieder eine recht unanschauliche Technologie. Es sei denn, man fängt an und macht aus diesen winzig kleinen Teilchen eben richtig Teilchen, dass man so zusammen praktisch so eine Art Baustein, man hat so eine neue Art von Mikroengineering daraus gemacht. Man kann diese Bausteine zusammensetzen und diese neuen Bausteine, die entwickeln ganz wunderbare neue Eigenschaften. Das Tollste, was es dazu gibt, ist der sogenannte Lotus-Effekt, dass also der Regen abperlt, das Wasser von der Oberfläche abperlt, aber viele andere Sachen. Und das, wo ich als Physiker natürlich völlig begeistert bin davon, ist auf der einen Seite, was man alles machen kann. Man kann Fußballspiele in der Nanowelt veranstalten, man kann die tollsten Dinge da verursachen. Wo man natürlich wieder vorsichtiger sein muss, ist, mit der Anschauung hapert es. Zwar wird vieles dargestellt, aber so schön bildlich, es gibt wunderschöne Filme darüber, aber worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass man auf einmal wieder auf der Ebene der Moleküle, also Moleküle als zusammengebautes Atom, dass man auf der Ebene der Moleküle das tut, was man früher nur mit Schrauben gemacht hat oder indem man irgendwelche Kästen zusammengesetzt hat, Röhren miteinander verbunden hat. Das macht man jetzt alles im Nanobereich. Und man weiß halt nicht so genau, welche Konsequenzen das hat, wenn man diese ganzen Stoffe einsetzt in unserem normalen Alltag, was das bedeutet für so eine molekulare Einheit wie uns, wenn wir jetzt solche Stoffe an uns haben, auf uns, in uns, um uns herum, wie reagieren unsere Moleküle auf diese künstlichen Moleküle? Da wird noch viel Arbeit dabei sein. Das heißt, ich bin immer so ein großer Freund davon, wir machen mal was und dann gucken wir mal, ob wir das, was wir da gemacht haben, welche Wirkung das hat. Also ein bisschen langsamere Forschung, ein bisschen überprüfen von den Wirkungen, das wäre vielleicht ganz schön, dass wir nicht die gleichen Fehler bei der Nanotechnik machen, wie wir das bei anderen Technologien schon gemacht haben. Nach vorne geprescht und dann mit aller Wucht gesagt, das gibt überhaupt keine Probleme. Die berühmten letzten Worte des Experten, Und dann sehen wir ja jetzt eben an verschiedenen Stellen, was für große Schwierigkeiten damit.
Setzen wir uns mal gerade hin. Wir haben ja hier ein Laboratorium. Ein solches Laboratorium ist eine feine Sache.
Ja.
Und für einen Naturwissenschaftler der liebste Arbeitsplatz, ja, wie ich mir vorstellen kann. Aber Sie sind nicht nur Naturwissenschaftler, Sie geben auch mit einem Kollegen zusammen Vorlesungen in Philosophie. Ja, das passt doch gar nicht zusammen.
Na, es ist genau das Gegenteil. Während in den Naturwissenschaften, da geht es ständig darum, Wissen zu sammeln. Was kann ich wissen, was kann ich wissen, was kriege ich Neues? Wird in der Philosophie dann die Frage gestellt, was soll ich tun? Was mache ich mit dem Wissen, zum Beispiel über solche Nanotechnologien? Und das ist ja schon mal interessant. Um ein Kernkraftwerk zu bauen, braucht man ein großes Gebäude, man braucht ein großes Gelände, man schottet sich ab. Für Nanotechnik und für andere Bereiche, auch in der Biotechnologie, brauche ich im Grunde genommen nur einen relativ überschaubaren Raum. Das heißt, es ist überhaupt nicht so einfach zu kontrollieren, was in diesen Bereichen alles so passiert. Und was wir in der Ethik natürlich fragen, ist, was machen wir mit all den wissenschaftlichen Erkenntnissen, deren Inhalt uns zwar vermittelt wird, aber deren Wirkung wir oft nicht kennen. Also wie gehen wir damit um, dass Wissenschaft immer komplizierter und komplizierter wird, aber auf der anderen Seite eben es kaum noch Möglichkeiten gibt zu bewerten, was für Chancen stecken tatsächlich dahinter, die werden sehr schnell angesprochen, aber auch welche Gefahren stecken dahinter. Und diese Art von Balance wirklich zu treffen, das wird sehr schwierig werden. Und die Philosophie ist als Begleiter und nicht nur als Begleiter, sondern sogar, würde ich fast sagen, auch als Coach für die Wissenschaften, für die Naturwissenschaften sehr wichtig geworden, weil sie von einer anderen Perspektive aus nochmal fast die gleichen Fragen stellt, wie sie in der Wissenschaft methodisch behandelt werden, wo man aber dann einfach sagen muss, naja, die Gesellschaft muss sich dann auch entscheiden. Und da sieht man wieder, was für eine Rolle es spielt, dass Gesellschaft gut aufgeklärt ist. Also Aufklärung im besten Kantschen Sinne, Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Dann sieht man, welche Rolle hier zum Beispiel so ein Museum spielt. Also das Deutsche Museum ist ein Paradeexemplar dafür, wie man sich im 19. Jahrhundert oder am Beginn des 20. Jahrhunderts überlegt hat, wie ich eine technisch versierte Gesellschaft tatsächlich unterstützen kann und wie ich sie informieren kann. Und das macht das Deutsche Museum seit 100 Jahren wunderbar. Und das muss auch so bleiben. Und dann sieht man eben auch, welche Bedeutung es hat, wenn solche Technologien sich entwickeln. Wie soll eine Gesellschaft sich entscheiden, wenn sie von solchen Technologien nichts weiß? Also insofern hat man da ein Netzwerk von verschiedenen Verantwortlichkeiten. Es ist wie in der Nanotechnik.
Ein Wissenschaftler, auch ein Ingenieur, ist begeistert über seinen Fachbereich, möchte dort weiterkommen, möchte auch verantwortlich sein für die nächsten Schritte, die ihm einen großen, möglicherweise unsterblichen Namen verleihen werden. Aber der Wissenschaftler heutzutage und der Ingenieur heutzutage, kann der überhaupt noch den Überblick über das, was alles zusammenhält, behalten und damit auch die Verantwortung für die weitere Forschung und auch für die Umsetzung dieser Forschung?
Es ist ein weites Feld, vielleicht ein zu weites Feld, um es mit Fontane zu sagen. Um wirklich Erfolg zu haben in der Wissenschaft, muss man ein großer Spezialist für ein kleines Gebiet werden. Weil dann, das ist einfach notwendig, weil die verschiedenen Phänomene, die es gibt, die werden heute in einer solchen Detailhaftigkeit untersucht. Um da wirklich an die wissenschaftliche Spitze zu kommen, muss man sehr, sehr, sehr spezialisiert sein. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, wenn man eine Horde von Spezialisten hat, dass die alle nicht mehr die gleiche Sprache sprechen. Sich alleine nur mal gegenseitig darüber zu informieren, was machst denn du so? Aha, du machst das, ich mache dieses und jenes. Das führt ja schon in wissenschaftlichen Institutionen häufig zu Kommunikationsproblemen. Ganz zu schweigen, dass es jemanden gäbe, der quasi wie so ein großer Moderator so sieht, da wird das gemacht, da wird dieses gemacht. Es wird zwar immer wieder versucht, durch einen interdisziplinären Dialog wird es versucht, aber es gelingt natürlich umso schlechter, je komplizierter und aufwendiger die Forschung wird, weil diejenigen, die sie betreiben, immer mehr und mehr spezialisiert werden. Eines meiner größten Ängste ist, dass die Menschen in unserem Land zum Beispiel das Gefühl haben, hinter den wissenschaftlichen Mauern passiert irgendwas und wir haben keine Ahnung, was es ist.
Aber um das zu verstehen oder verständlich zu machen, ist es notwendig, dass der Bildungsstand in der Bevölkerung möglichst hoch ist.
Unbedingt. Also es muss ständig angeboten werden, wenn du dich interessierst für irgendwas, dann gibt es eben nicht nur auf der medialen Ebene, sondern auch mit Hilfe von allen möglichen Büchern und aber hier natürlich auch mit solchen Museen, die Gelegenheit und die Möglichkeit, sich zu informieren. Aber was man dann eben braucht, ist mehr als nur dieser reine Aspekt, so eine Fast-Food-Information, sondern dann muss man sich eben unter Umständen auch mal ein bisschen länger mit einem Thema beschäftigen. Das Internet spielt eine überragende Rolle dabei und insofern ist
der Bildungsaspekt wird der zentrale Aspekt der Zukunft sein. Wenn unsere Gesellschaft stabil bleiben will, dann muss sie eine gerechte Verteilung haben und sie muss gebildet sein. Also Bildung und Gerechtigkeit sind für mich die beiden Eckpfeiler, die die Stabilität unserer Gesellschaft in ganz Europa garantieren werden. Wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir dazu ungerecht sind oder wenn wir große Teile unserer Gesellschaft verlieren, indem wir sie eben nicht in diese Bildungsströmung hineinziehen, dann werden wir Unterschiede bekommen, wie wir sie uns auf keinen Fall wünschen können. Das alles in einem Labor über Nanotechnologie, weil es die Technologie ist, die uns in den nächsten 30, 40 Jahren ganz neue Werkstoffe liefern wird. Werkstoffe mit Eigenschaften, die wir vorher noch nie so gekannt haben. Und wo dann natürlich möglicherweise auch wieder eine nächste Revolution ansteht. Ja, klar.
Sollen wir mal einen Blick in die Zukunft tun? Wenn wir diese Energiewende in Deutschland hinbekommen, was bedeutet das für die Bundesrepublik? Was bedeutet das für die Technologie? Was bedeutet das für die Zukunft Deutschlands?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst einmal würde ich sagen, wenn es tatsächlich jetzt gelänge, dass man sich in den politischen Kreisen wirklich parteiübergreifend darauf einigt, wir machen das, dann hat das schon fast den Charakter einer Vision. Nun hat Helmut Schmidt zwar gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, ich weiß. Aber ich fände es toll, wenn unser Land 20 Jahre nach der Wiedervereinigung eine Vision entwickeln würde, wo wollen wir eigentlich hin? Wo wollen wir in 30 Jahren sein? Wo wollen wir in 40 Jahren sein? Das heißt, das würde auf jeden Fall so eine Art wie, das wäre eigentlich so ein Aufbruch wie ein Apollo-Programm. Ich glaube, dass die Energiewende sowas ist wie ein Apollo-Programm für die Bundesrepublik Deutschland. Wir könnten zeigen, dass man mit erneuerbaren Energien einen sehr, sehr hohen ein sehr hohes Wohlstandsniveau erhalten kann, möglicherweise damit sogar noch Geschäfte machen kann. Das heißt, im Grunde genommen wird es uns, letztlich ist es die große Chance, dass ein Land zeigen kann, was möglich ist. Dann geht schon wieder im Kopf so der Gedanke los, deutscher Sonderweg. Das ist ein Sonderweg, muss aber kein Sonderweg dieser Art sein, wie wir in der deutschen Geschichte ein paar Mal erlebt haben, sondern wir könnten einfach mal versuchen, etwas zu tun. Die Stimmung würde wahrscheinlich in Deutschland wachsen. Es würde sich deutlich ändern, weg von diesen ganz, ganz großen industriellen Prozessen, wie wir sie momentan haben. Es gibt ja viele in den Firmenspitzen, die dieser Energiewende gar nicht so positiv gegenüberstehen, weil sie einfach sehen, meine Güte, das ist ein Veränderungspotenzial, was dahinter steckt, das schmeißt mir ja den ganzen Laden um. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass vielleicht Deutschland auf diese Art und Weise auch wieder, würde möglicherweise freundlicher werden, weil wir feststellen würden, dass wir mit einer dezentralisierteren Energieversorgung, mit möglichst vielen kleinen Unternehmen, mit viel Mittelstand, mit viel kommunalen Unternehmen, auf einmal würde sich unser Land, glaube ich, deutlich ändern. Und zugleich würden unsere Nachbarn sehen, erstmal die Deutschen sind nicht mehr die Verrückten von früher, die irgendwie versuchen wollen, ihre Nachbarn zu erobern, sondern im Gegenteil, die würden sehen, das ist ein Projekt, das ist erstmal zutiefst pazifistisch, es ist absolut friedenssichernd für uns, es könnte unsere Lebensqualität sichern. Und wenn es gelänge, dann würde sich die ganze Welt anschauen können, wie es ist, wenn ein Land mit einem hohen Wohlstandsniveau, mit einer ultrastarken Volkswirtschaft tatsächlich mit erneuerbaren Energien vollständig funktioniert. Also ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, als zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Und zwar mit Vollgas und nicht, natürlich, es gibt in Deutschland ja viele Ja-Aber-Menschen. Ja, aber ist es nicht doch und so weiter und so weiter. Also die sogenannten Bedenkenträger, die haben ja auch alle recht, bestimmt, ganz, ganz sicher. Aber wir sollten uns durch die Bedenkenträger nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern das wirklich mit großer Emphase, mit großer Leidenschaft weiterverfolgen.
Das, Sie haben gerade gesagt, das ist im Grunde genommen so eine Art wie Apollo-Programm. Ja. Damals, als Kennedy das verkündet hat und hat gesagt, wir wollen auf den Mond. Ich will da einen Menschen, einen Amerikaner natürlich auf dem Mond sehen. Da haben sicherlich auch viele Amerikaner vor lauter Begeisterung zwar gejubelt, aber nicht dran geglaubt. Klar. Es hat aber funktioniert. Ja. Und wenn man die Milliarden einmal zusammenrechnet, die dieses Programm nicht nur gekostet, sondern vor allen Dingen auch gebracht hat, was haben wir quasi für einen Revenue, wie man das so schön neudeutsch sagt? Was kommt denn da zurück, wenn wir diese Energiewende schaffen können?
Naja, also zunächst einmal werden wir Technologien entwickeln, wir werden Netzwerke entwickeln und wir werden vor allen Dingen zeigen können, dass wir wesentlich weniger Abfallprobleme haben. Also bei der Kernenergie ist ja ein ganz Riesenproblem, egal wie viele Kernkraftwerke auf der Welt jetzt noch gebaut werden, niemand weiß, wohin mit dem radioaktiven Abfall. Die Finnen haben zwar jetzt möglicherweise ein erstes Endlager, aber gerade die Nationen, die ganz besonders viele Kernkraftwerke haben, die haben keine Endlager. Und diese Endlagergeschichte bedeutet ja, dass wir unsere jetzigen Abfälle, wenn wir mal rechnen, wir haben eine Generation 25 Jahre, dann werden wir für 1000 Generationen
Nämlich in 25.000 Jahren müssen die Lebewesen, die sich dann immer noch Menschen nennen auf unserem Planeten, damit klarkommen, dass wir ihnen unseren Müll hinterlassen haben. Es ist ungeheuerlich, was wir da treiben. Während wir also auf der Börse in die Zukunft spekulieren, machen wir bei der Art und Weise, wie wir mit radioaktiven Abfällen umgehen, geben wir der Zukunft unsere Abfälle weiter. Also wir sind schon ein bisschen, das ist schon ein großer Grad an Absurdität. Also was wird dabei rauskommen? Wir werden naturgemäß zunächst einmal anfängliche Investitionen haben. Und da würde ich eben sagen, das sind keine Kosten, sondern wir werden investieren müssen und werden aus diesen Investitionen für die Erneuerbaren, ob es sich jetzt um Netze handelt, also den Netzausbau in Deutschland, das wird das gesamte europäische Stromnetz wird davon profitieren, wenn in Deutschland der Strom effizient und schnell transportiert werden kann. Das ist das eine. Dann brauchen wir Pumpspeicherwerke, denn die Erneuerbaren, die werden da, das ist ja inzwischen schon ein Mantra, die entstehen irgendwo, die erneuerbaren Energien, da, wo wir sie aber nicht notwendigerweise brauchen. Also wir brauchen Netze und wir brauchen eine Speicherfähigkeit. Das sind einfach Investitionen, die wir brauchen. Das wird gemacht werden. So wie wir seit Jahrzehnten in Deutschland es gewohnt sind, dass unsere Autobahnen immer breiter werden, da redet auch kein Mensch davon, was es kostet, sondern das sind ja Investitionen für unsere Infrastruktur. Ja, wir leben ja auch alle davon, dass wir uns gut bewegen können. Also insofern wird es eine ganze Menge an Erneuerungen geben oder Innovationen, wie das so schön heißt, von denen wir noch gar nicht so genau wissen, wie sich das entwickeln wird. Ich will nicht sagen blind buchen, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das Potenzial, wie ein Land sich nach einer solchen industriellen Revolution, wie sie es hinter sich hat, wieder der nächste Schritt gehen muss. Nämlich in Erneuerbaren, weniger Abfallprobleme, einfache Technologien, die dann vor allen Dingen auch, und das wird der allergrößte Triumph werden, wenn wir diese Technologien nicht mehr verkaufen müssen, sondern verschenken können. Dann hätten wir es geschafft. Denn das würde vor allen Dingen auch für das Problem des Klimawandels auf der Welt bedeuten, wir hätten Technologien, die insgesamt auf dem Globus wirksam sind und nicht nur in dem Bereich, den wir Mitteleuropa nennen. Also es wäre, ich finde es toll. Von den Möglichkeiten her finde ich es absolut grandios.
In der Umgebung, in der wir jetzt sitzen, müssen wir aber auch mal sprechen über die vergangenen Milliarden Jahre und die vielleicht noch kommenden Milliarden Jahre.
Da kommt noch einiges, kann ich nicht
versichern. Was kommt denn da eigentlich noch? Ist die Menschheit, wenn man das mal unter diesem Aspekt sieht, dass wir wollen eine Energiewende und vielleicht in ein paar Jahren tut sich da auch schon etwas. Das ist ein Wimpernschlag in der Geschichte des Universums. Sie beschäftigen sich auch mit der ersten Zeit nach der Entstehung dieses Universums. Was für eine Bedeutung haben die Menschen eigentlich in diesem Zusammenhang?
Das ist eine gute Frage. Also wenn man abends in den Nachthimmel schaut und sieht diese Lichter am Himmel, dann erkennt man ja, dass das Universum offenbar ganz anders sein muss als die Umgebung um uns rum. Denn das Universum ist ziemlich leer, sonst würde man diese Sterne da draußen gar nicht sehen. Es ist total leer. Es ist ein riesiges Fast-Nichts. Und in diesem riesigen Fast-Nichts gibt es eben so materielle Inseln, das sind die Galaxien, da sammeln sich die Sterne an. Um viele Sterne herum gibt es Planeten. Wir haben ja jetzt seit grob 15 Jahren, finden wir ja Planeten um andere Sterne herum. Also die Zahl der Planetensysteme ist, glaube ich, inzwischen in der Nähe von 800. Das ist schon fast eine Industrie geworden in der Astronomie. Und in dem Zusammenhang fällt diese Frage tatsächlich wieder auf uns zurück. Was bedeutet es, wenn es einen Planeten gibt, auf dem Leben ist? Und definieren wir uns mal für einen winzigen Moment als intelligente Lebewesen, dann können wir sogar intelligentes Leben ist. Ja, was bedeutet das? Nun, es bedeutet, dass es ein ganz besonderer Platz ist. Das haben die Astronauten schon gewusst, die zum Mond geflogen sind, als sie zum ersten Mal die Erde als Ganzes gesehen haben. Das war ja für die ein Anblick. Und auch selbst diejenigen, die heute auf der ISS die Erde nur umrunden, für die ist es ganz genauso. Also die Rolle des Menschen könnte tatsächlich darin bestehen, möglicherweise einen ganz neuen Evolutionsschritt zu gehen. Nur dafür, um diesen nächsten Schritt zu gehen, nämlich zum Beispiel das Weltall persönlich zu erforschen, nicht nur mit Hilfe von Computern und Sonden, sondern persönlich zu erforschen, ist es notwendig, wie soll ich das ausdrücken, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Und unser Zuhause ist unser Planet. Wir werden also die ersten Probleme, die wir lösen müssen, als ein kosmischer Bewohner, ist zunächst einmal, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Zu Hause in Ordnung heißt, wir dürfen eben die Umwelt, von der wir kommen und die ja tatsächlich unsere Quelle ist, wenn man mal die biologische Evolution nimmt, die dürfen wir nicht verhunzen, die dürfen wir nicht kaputt machen. Es kann nicht sein, dass wir unsere eigene Lebensgrundlage zerstören. Das heißt, Umweltschutz, nachhaltige Lebensweise ist eine wichtige Forderung, auch für eine Gesellschaft, die vielleicht in ein paar hundert oder ein paar tausend oder ein paar zigtausend Jahren tatsächlich anfangen würde, nicht nur das Sonnensystem zu erforschen, sondern sogar das Universum zu erforschen im Hinblick auf Reisen zu anderen Sternen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber in dem Zusammenhang sieht man, was für eine Bedeutung es hat, wenn Materie über sich selbst nachdenkt. Insofern Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Zuschauer gibt, die sagen, naja, also komm, wir sind ja hier nur so ein Wind oder ein Furz in der, also wir sind ja nichts, wir sind ja weniger als nichts. Stimmt nicht. Wir sind eine ganz besonders bemerkenswerte Form von Materie, die etwas tun kann, was die Natur sonst niemals tut, nämlich über sich nachdenken.
Aber das setzt voraus, dass es diese ähnliche Materie nicht auch auf einem anderen Körper gibt,
naja,
irgendwo also, im Weltall. Wie groß ist denn da die Chance?
Wenn ich das wüsste, würde ich es nicht verraten, sondern ich würde es aufschreiben, dann würde ich mich auf den Weg nach Stockholm machen. Nein, Spaß beiseite. Momentan werden die Chancen für einen weiteren erdähnlichen, bewohnbaren erdähnlichen Planeten mit Leben, wird so in der Gegend von, wir rechnen mit 100.000 bis 1 Million Planeten pro Milchstraße, die das erreichen können. Ob es auf jedem Planeten auch dazu kommt, dass Leben sich zu einem intelligenten oder sagen wir zunächst mal zu einem komplexeren Lebewesen entwickelt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber wir überprüfen ja damit jetzt momentan zunächst einmal nur die physikalischen Naturgesetzlichkeiten im All. Ja, wir wollen wissen, ob das, was wir wissen, das ist, was da draußen auch tatsächlich der Fall ist. Der nächste Schritt würde sein, wir hätten einen Planeten entdeckt, wo sich tatsächlich Leben darauf entwickelt hat. Dann würden wir unsere biologischen Gesetze überprüfen, so es denn welche gibt. Auf jeden Fall würden wir die Regeln übersetzen. Evolution, dass eben ein Lebewesen sich aus einfachen Bausteinen zusammensetzt und sich dann entwickelt unter Anpassung an die äußeren Bedingungen. Und dann würde man tatsächlich als nächstes natürlich fragen, wie würde sich denn ein komplexes Lebewesen auf einem Planeten entwickeln, das so ähnlich ist, aussieht wie wir? Und dass wir so aussehen, wie wir aussehen, ist ja kein Zufall, dass unsere CPU weit weg ist vom Boden, damit sie nicht zertreten wird. Wir haben Sensoren für die Schwingungen des Luftmeeres, auf dem wir leben. Wir haben Sensoren für das Licht des Sternes, von dem wir leben und so weiter. Also es ist ja alles kein Zufall. Ich würde davon ausgehen, dass der Außerirdische auch nur ein Mensch ist. Und wenn wir das alles überprüfen könnten, dann hätten wir einen ganz starken Hinweis, dass die ursprüngliche philosophische Hypothese, dass die Natur eine Einheit ist, dass es da keine Inseln gibt, wo sich andere Naturgesetzlichkeiten oder sowas durchgesetzt haben, sondern alles ist tatsächlich eins, das Ganze ist eine große Geschichte, dann wüssten wir, wenn wir dann noch solche Planeten fänden, wir sind nicht allein im Universum und dann hätten wir eine enorme Verantwortung, nicht nur für unseren Planeten.
Sie haben gerade den Begriff des Zufalls erwähnt. Ja. Es gibt ein Standardwerk, Zufall oder Notwendigkeit.
Ja.
Ja, jetzt sind wir schon fast in der Metaphysik und da sträuben sich die Naturwissenschaftler immer.
Ja, ja.
Aber ist da ein metaphysischer Gedanke mit verbunden?
Also die Naturwissenschaften sind ja deswegen so erfolgreich, weil sie sich jeder metaphysischen Fragestellung entziehen. Und auch diejenigen, die Naturwissenschaften betreiben, die fürchten metaphysische Fragestellungen wie der Teufel das Weihwasser. Und trotzdem können wir nicht ohne Metaphysik. Es gibt tatsächlich metaphysische Voraussetzungen dafür, dass man überhaupt Naturwissenschaften betreiben kann. Nämlich unter anderem zum Beispiel die Vorstellung, dass außerhalb meines Bewusstseins eine Realität existiert, die ich als Naturwissenschaftler auch untersuchen kann. Das ist also hier keine philosophische, sprachphilosophische Betrachtung von wegen, ja, jede Aussage ist ja im Grunde genommen nur eine sprachliche Aussage. Der Kosmos ist ein philosophisches Problem. Der ist nämlich da. Ich komme auf die Welt und die Welt ist schon da. Woher kommt das alles? Und jetzt kann man sich natürlich auf diese Variante zurückziehen und kann sagen, naja, metaphysische Fragestellungen zum Beginn des Kosmos sind immer auch Fragestellungen nach Gott. Gibt es einen Schöpfer? Gibt es ein Prinzip, was diese ganze Sache in Gang gesetzt hat? Und die Auseinandersetzung zwischen Theologie und Naturwissenschaften war über viele Jahrhunderte davon geprägt, dass die einen gesagt haben, ja, Gott ist da, wo die Wissenschaft nicht ist. Da haben sie aber das noch nicht. Das noch haben sie vergessen. Denn heutzutage wäre Gott, nach allen Modellen, die wir haben, wäre eine absolute Bonsai-Variante. Kleiner geht's gar nicht mehr. Er wäre nämlich höchstens, wenn überhaupt, 10 und minus 35 Meter groß. Er wird nämlich gerade am Anfang des Universums gerade mal eben kurz eingegriffen haben, das war's. Unsere Glaubensbekenntnisse in diesem Teil der Welt, also die christlichen, aber auch die islamischen und die jüdischen Religionen, das sind Religionen, die von einem Gottesbegriff ausgehen, die viel stärker als dieser winzig kleine Gott, der da nur am Anfang gearbeitet hat, ja fast sowas ist wie ein schöpferisches Prinzip. Und damit würde man als Wissenschaftler heute gut leben können. Wobei das natürlich kein Gottesbeweis ist. Man kann Gott nicht beweisen, man kann auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Diese metaphysischen Spekulationen sind aber in der Tat das Interessanteste, was es überhaupt gibt. Das merkt man am Erfolg der Sachbücher, die dazu geschrieben werden. Was war vor dem Urknall oder was ist außerhalb des Universums? Als Naturwissenschaftler kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Aber trotzdem werden diese Fragen gestellt. Daran sieht man, wie merkwürdig unsere Vernunft ist, dass sie eben Fragen stellen kann, von denen sie von vornherein weiß, sie kriegt niemals eine befriedigende Antwort darüber. Das hat der Kant ja schon in seiner Kritik der reinen Vernunft am Anfang reingeschrieben. Wir werden um diese Fragestellung nicht rumkommen, wir werden aber keine Antworten kriegen. Und das ist aber genau der Treibsatz, den wir an Universitäten und Schulen brauchen, um diejenigen, die jetzt gerade da sind und lernen und anfangen zu studieren, die Lust daran nicht zu verlieren, dass sie neugierig bleiben und staunen, weiter staunen, weiter staunen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Fragen stellen und sich mit Antworten, die wir geben, vor allen Dingen nie zufrieden geben. Glauben Sie mir kein Wort. Das sage ich meinen Studenten immer.
Also ich bin sehr zufrieden, trotz der nicht aller beantworteten Fragen. Ja. Dankeschön.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.